Heutiger Sonntag beginnt ja die Karwoche. Eine Woche, wo ich euch wünsche und ich hoffe, dass es auch eine Woche wird, wo ihr auch zur Ruhe kommen könnt. Denn meistens, wenn irgendwie ein Festtag, ein großer Festtag da ist, da ist meistens sehr viel los, weil alles muss vorbereitet und perfekt sein. So ähnlich wie Weihnachten auch. Aber das ist auch eine Zeit wird, eine Woche wird, wo wir auch eben Zeit finden, darüber nachzudenken, was in dieser Woche vor 2000 Jahren passiert ist, was da vorgegangen ist. Dass es auch eine Zeit wird, eine Woche wird für uns in unser Leben, wo wir auch dankbar sein können für das, was Jesus Christus für uns getan hat letztendlich. Durch ihn dürfen wir in die Ewigkeit bei ihm sein letztendlich. Also das ist Grund zur Freude, das ist Grund zur Dankbarkeit. Auch wenn wir meinen, es gibt nichts, worüber wir uns oder danken können oder uns freuen können, aber dieser eine Punkt, darüber dürfen wir und sollen wir. Ich habe die Bilder, als ich das so drüber nachgedacht hatte, hatte ich immer so diese Bilder aus Afghanistan vor Augen, als sich die westlichen Militär sich schlagartig zurückgezogen haben. Und da gab es so ein paar Bilder, die sind mir so, haben sich bei mir so irgendwie eingebrannt. Und zwar dieses Transportflugzeug, der langsam aufs Rollfeld gefahren ist. Diese Maschine waren voll mit Menschen, die evakuiert werden sollten. Und draußen außerhalb des Flugzeugs liefen Hunderte hinterher oder nebenbei und sie wollten unbedingt, dass das Flugzeug anhält, dass er nochmal diese Luken oder die Ladeklappen aufmacht, dass sie auch noch mitgenommen werden. Aber das Flugzeug hielt nicht an. Die, die evakuiert wurden, hatten eine Art Pass, einen Ausweis, ein Dokument bei sich. Deswegen durften sie mit an Bord. Und ich schaue mir die Bilder und ich denke, wie schrecklich letztendlich das Ganze ist. Und auf der anderen Seite sage ich mir, was für eine gewaltige Predigt das letztendlich für uns ist. Leid und Freude dazwischen ein dünnes Alublech. Nur so viel. Aber was für ein gewaltiger Unterschied, auf welcher Seite von diesem Alublech man sich befindet letztendlich. Was für ein Unterschied. Die einen freuen sich, wir sind gerettet, es geht in eine Zukunft, da ist kein Krieg, da ist keine, wir haben keine Angst mehr, wir haben Sicherheit, wir haben all das, was wir uns letztendlich erhofft hatten. Und auf der anderen Seite des Flugzeugs, draußen Verzweiflung, Angst, Ungewissheit. Was wird jetzt auf uns zukommen? Und das eben, die anderen durften mit und das nur, weil sie ein Stück Papier, ein Dokument in der Hand hatten. Dass sie zeigen konnten, hey, ich habe das Recht, hier an Bord zu gehen. Jesus Blut ist sozusagen, gibt uns dieses Recht, einmal bei ihm oben zu sein in den Himmel. Dass ich dabei sein werde. Ich habe diesen Pass sozusagen, weil er für mich gestorben ist. Aber ich muss es auch irgendwie auch annehmen. Ich muss auch sagen, Herr, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Vergebung. Ich will das annehmen, was du für mich gemacht hast. Das ist letztendlich der Pass in die Ewigkeit, ganz einfach gesagt. Und jeder darf es haben letztendlich. Niemand muss zurückbleiben. Es ist so, niemand sollte zurückbleiben. Aber traurig ist, viele Menschen wollen nichts von Jesus wissen. Wenn du was von Jesus sagst, ja, lass mich in Ruhe, brauche ich nicht. Alte Geschichte. Deswegen lass uns nicht aufhören zu rufen, einzuladen, hey, es ist noch Platz da. Es ist noch Platz da, aber kommt. Und das wollen wir in dieser Woche letztendlich auch so gedenken und uns das immer wieder bewusst machen. Wie gesagt, was Jesus für uns getan hat, aber lass uns auch fröhlich sein letztendlich. Lass uns auch dankbar sein dafür, dass wir eines Tages bei ihm sein werden und unsere Aufgabe letztendlich auch immer wieder neu vor Augen stellen, dass wir da sind, dass es die Zeit da ist, wo wir rufen sollen. Und zu Beginn der Predigt möchte ich einen Predigttext lesen aus Lukas Kapitel 19, die Verse 29 bis 40. Ja, so. Einen Moment. Jetzt. Und ich möchte es vorlesen. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn noch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber den Füllen losbanden, sprach sein Herr zu ihm: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihr Kleider auf das Fülle und setzten Jesus drauf. Als er noch hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freude Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, im Name des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige der Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Soweit der Abschnitt aus Lukas. Wenn ich an diesen Feiertag denke, am Palmsonntag oder Jesu Einzug in Jerusalem, so habe ich den Eindruck, dass es nicht so einen hohen Stellenwert hat wie zum Beispiel Weihnachten. Weihnachten ist ganz, ganz groß bei uns. Aber Palmsonntag ist mehr so eine Art oder ein Stück Erinnerung. Achtung, noch eine Woche, dann Ostern. Also falls du noch nichts eingekauft hast, jetzt wäre so die höchste Zeit in der kommenden Woche. Und doch von Schrift her, von der Bedeutung her, ist es ein sehr wichtiger Ereignis. Anders als Weihnachten ist dieses Ereignis in alle vier Evangelien erwähnt. Weihnachten ist nur in zwei Evangelien erwähnt. Aber wie gesagt, Jesu Einzug in Jerusalem, alle vier Evangelisten reden davon. Und das nicht nur irgendwie beiläufig oder nebenbei. Nein, das ist etwas sehr Wichtiges. Und detailliert wird das alles erklärt, was sich dazu getragen hat. Also es war ein sehr wichtiges Ereignis für das Volk. Es war letztendlich für die Juden damals ein großes Zeichen, das, würde ich mal sagen. In Matthäus 21 wird Bezug genommen auf eine Prophetie aus Zacharia 9, Vers 9, die möchte ich auch kurz lesen. Da wird gesagt: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchzt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf einen Füllen der Eselin. Soweit dieser Abschnitt. Also Jahrhunderte, bevor Jesus in Jerusalem eingezogen ist, sah Zacharia dieses Ereignis und er konnte es genau beschreiben, wie Jesus in Jerusalem einziehen würde. Man kann sich jetzt fragen, ja, aber reicht das aus? Nur ein Bibelvers, damit das ganze Staat in Aufruhr gerät? Haben Sie so sehr, war das für Sie so klar, dass Sie sagen, oh ja, das muss es sein, er muss es sein? Denn wie gesagt, es geschah nicht irgendwie unbemerkt. Wie viele Leute ritten auf einen Esel in Jerusalem ein zu jener Zeit? Jeden Tag viele. Und doch lesen wir in Matthäus 21, die ganze Stadt war in Aufruf. Jeder hat sich gefragt, ist das der Messias? Ist das ein Prophet? Wer ist das, der da kommt? Ich würde sagen, es war die Kombination zwischen der Art und Weise, wie Jesus in Jerusalem einzog, und der Zeitpunkt, als es geschah. Das Jahr, als das geschah, war für die Juden genauso ein Zeichen. Wir lesen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Gott arbeitet nach einem sehr präzisen Plan letztendlich. Ich möchte das nur ganz kurz erwähnen, was ich damit meine, nur dass wir es mal gehört haben. Und ich werde auch nicht arg in Detail gehen, aber doch auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar aus Daniel Kapitel 9, die Verse 24 bis 27, da ist die Rede von der Jahrwochen. Sprich, 7 Jahre ist ein Jahrwoche. Und Daniel bekommt diese Prophezeiung über 70 Jahrwochen, die sich erfüllen werden. Und ich möchte den Text kurz lesen, auch wenn es vielleicht etwas schwierig zu verstehen ist. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So weise nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 67 Wochen und 62 Wochen lang wird er wieder aufgebaut sein mit Plätze und Gräber wie vorhin in kummervolle Zeiten. Und nach der 62. Woche wird ein Gesalbter kommen, Gesalbte ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk, ein Fürst wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch ein Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Es wird aber viele den Bund schwer machen, 1 Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen und in Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich auf die Verwüstung ergießen wird. Wie gesagt, ist ein Text aus Daniel Kapitel 9 und ist die Rede, wie gesagt, von dieser 70 Jahrwochen, sind 490 Jahre insgesamt. Und diese Prophetie ist eingeteilt in 3 Perioden. Die erste Periode waren 7 Jahrwochen und die beginnen in Nehemia Kapitel 2, da wo der Befehl des Königs ausgeht, geht hin, baut die Stadt wieder auf, baut den Tempel auf. Die zweite Periode von 62 Wochen, das ist die Zeit, bis der Messias wiederkommt, bis der Gesalbte eingeht in die Stadt und er ausgerottet wird, wie wir es gelesen hatten. Und auch hier in den Text lesen wir auch was von der Zerstörung Jerusalems. Und die letzte 7 Jahre, die letzte Woche, die hat sich noch nicht erfüllt. Die steht noch in der Zukunft. Letztendlich, das sind die 7 Jahre aus der Offenbarung, die Trübsalzeit. Sie werden noch kommen letztendlich, haben sich noch nicht erfüllt. Also die Juden mussten die Prophetie aus Daniel Kapitel 9 nicht auslegen. Sie mussten sich nicht irgendwie hinsetzen und darüber nachdenken, oh, was könnte hier gemeint sein, wie könnten wir das verstehen oder was auch immer. Nee, das mussten sie nicht. Sie mussten sich nur hinsetzen und zählen, einfach zählen. Sie wussten, wann der Befehl des Königs ging und zählten letztendlich die Jahre. Und dann, nach 483 Jahren, reitet jemand in Jerusalem ein, genauso wie ein anderer Prophet es vorausgesagt hatte. Jemand, der schon mit Zeichen und Wunder von sich aufmerksam gemacht, auf sich aufmerksam gemacht hat, der durch seine Rede, durch seine Lehre, irgendwie darüber hat das ganze Volk geredet. Dieser eine, der muss vielleicht der Prophet sein. Das muss der sein, der Messias, auf den wir warten. Und die Stadt war, wie gesagt, in Aufruhr und begrüßte ihn. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Also sie haben damit etwas verbunden. Jesu Einzug in Jerusalem war eine gewaltige Ansage für das Volk. Und interessant ist, Jesus wehrt ihnen nicht. An viele andere Stellen, wenn Jesus jemand geheilt hat, sagt er, sei still, erzähl es nicht weiter. Aber hier sagt, hält er sie nicht auf. Die Pharisäer wollen sie, Herr, weise deine Jünger zurecht. Das Volk soll nicht mehr reden, dich nicht als der Messias begrüßen. Und Jesus sagt, wenn sie schweigen werden, werden die Steine rufen. Und letztendlich, wie schnell der Gesalbte ausgerottet wurde, keine Woche später. Gut, bis jetzt haben wir uns so ein bisschen den Kontext angeguckt aus dem Alten Testament, was die Propheten über Jesu Einzug in Jerusalem gesagt haben, wie sich alles erfüllt hat. Aber wir wollen jetzt wieder zurück zu Lukas Kapitel 19, zu dem Text, das wir vorhin gelesen haben. Was können wir für uns heute daraus nehmen, aus diesem Text? Wie spricht dieser Text in unser Leben hinein? Ich möchte noch einmal Vers 29 und 30 lesen aus Lukas Kapitel 19. Und es begab sich, als er nahe vom Bethphage und Bethanien an dem Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er 2 Jünger und sprach, geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr eine Fülle angebunden finden, auf der noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Was wir für uns heute lernen können, ist, Jesus weiß, was auf dich zukommt. Wir lesen, dass er zwei Jünger sandte, die dieser Fülle ins nächste Dorf war zu holen. Wenn wir eine dieser Jünger gewesen wären, damals, gell, wir wären auch gegangen, diese Fülle zu holen. Hat doch Jesus gesagt. Natürlich, sofort, wir hatten gar keine Angst, wir hatten gar keine Bedenken, dahin zu gehen und das zu tun, was Jesus gesagt hat. Wir wären bestimmt alle mutig gewesen, denke ich. Alle, ohne Probleme. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Versetz dich mal in diese Jünger. Ich meine, in keiner der Evangelien habe ich etwas gelesen über ihren Namen. Wir wissen nicht, wer sie waren. Deswegen kann es auch du sein, ich sein. Aber versetz dich mal in ihre Lage und nimm dir etwas Zeit, darüber nachzudenken. Was ging wohl in ihren Kopf auf dem Weg dorthin? Sie hatten Zeit letztendlich, bis sie in dieser Dorf kamen. Sie haben sich vielleicht viele Fragen gestellt. Wo werden wir und was, wenn nicht? Werden die Leute auch so sagen und was, wenn wir vielleicht doch alles falsch verstanden haben? Vielleicht hat Jesus doch was anderes gemeint. Es war eine gewisse Zeit dazwischen. Wie gesagt, jetzt meine persönliche Meinung muss nicht so gewesen sein, aber wie gesagt, ich denke nur darüber nach. Ich denke nicht, dass sie einfach so ganz locker hingelaufen sind und naja, dann holen wir und ja, der Herr hat es gesagt und wir bringen es. Das glaube ich nicht. Ich denke, da ging schon was in ihnen vor letztendlich. Es war eine Aufgabe, die sie erfüllen sollten. Aber letztendlich weiß ich, wie sie zurückgekommen sind. Wie sie dahin gegangen sind, weiß ich nicht. Aber wie sie zurückgekommen sind, ich würde sagen, sie kamen verändert zurück. Verändert. Sie lernten Jesu zu vertrauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus gerade die sandten, die vielleicht am wenigsten Vertrauen hatten von alle anderen Jünger. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die sandte, die am meisten Angst hatten vor alle anderen Jünger, diese Aufgabe zu erfüllen. Weil sie diese Lektion letztendlich gebraucht haben. Sie mussten was lernen. Anfang des Monats stand bei mir wieder ein Termin in einer der Clubs zu besuchen und auch da waren wir zwei Leute. Und ich war vor diesem Termin, ich wusste, wir sollen hin und ich war brutal angespannt. Also sehr angespannt, denn letzte Mal, wo wir da waren, da war die Situation irgendwie komisch. Es war nicht so, wie sie sein sollte vielleicht, es war nicht so optimal. Da war immer diese Angst da, Aufregung da, Anspannung, wie wird es diesmal sein? Als wir dann dort fertig waren, sozusagen wieder auf den Weg nach Hause gelaufen sind oder zum Auto, da mussten wir sagen, wow, wir haben so viel Gebetserhöhung erlebt auf einmal. Wir standen da und dachten, wow, was ist gerade hier passiert? Ist komplett, alles steht auf den Kopf, komplett anders, wie wir erwartet hatten. Ich sprach zu meinem Freund, weißt du, wir denken, wir machen das, um diese Menschen zu erreichen, was auch letztendlich stimmt. Aber kann es sein, dass wir das hier auch machen, weil Gott uns verändern möchte, weil wir was lernen müssen, vielleicht durch diesen Dienst, durch diese Aufgaben? Schaut, ändern wir mal die Perspektive auf das Ganze. Bis jetzt denken wir, ja, wir verrichten einen Dienst, eine Aufgabe, sei es in der Gemeinde oder sei es außerhalb, weil wir das mehr oder weniger können, weil wir ein Talent dafür haben, eine Gabe dafür haben. Deswegen machen wir es. Und da kommt man vielleicht schnell in die Gefahr, dass man meint, ja, das mache ich, das klappt schon, alles kein Problem. Vielleicht ist, wie gesagt, nur ein Gedanke von mir. Betrachte ich das Ganze aus einer anderen Perspektive, und zwar, Gott hat mir diesen Dienst, diese Aufgabe gegeben, erteilt, nicht weil ich so gut bin, sondern weil ich das nicht bin, weil ich noch was lernen muss, weil ich lernen muss, ihm zu vertrauen letztendlich, weil ich dadurch lernen, dass ich dadurch ihn besser kennenlernen darf, dass ich dadurch lerne, Geduld lerne, Liebe lerne, Vertrauen lernen. Vielleicht deswegen mache ich das. Vielleicht deswegen hat mir Gott diese Aufgabe gegeben. Aber letztendlich, wenn ich darüber denke, dann wird mir seine Liebe letztendlich zu mir umso größer. Weil ich sage mir, wow, der Herr nimmt mich so mit und er will mich dadurch so gestalten. Das ist doch fantastisch, wie gut der Herr letztendlich ist. Dann wird dieser Verhältnis Meister-Schüler wieder irgendwie klar für mich. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber es ist wie eine Tür, die sich dann öffnet. Und ich denke mir, wow, es gibt noch so viel, was ich entdecken kann, wonach ich mich ausstrecken kann. Es ist nicht, ah ja, ich mache es, sondern ich weiß, oh, dadurch komme ich weiter in mein Glaubensleben, in meine Beziehung zu meinem Herrn. Aber es geht nicht nur um eine Aufgabe, einen Dienst. Allein wenn es darum geht, mit einem Menschen über Jesus Christus zu reden, es ist ein Glaubensschritt letztendlich. Du verlässt dich nicht mehr auf dich selbst, sondern du verlässt dich auf den Herrn, auf ihn. Wie die Person dann reagieren wird, das ist ihre Sache. Ob sie sagt, nee, will ich nicht, geh mal weg oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das bedeutet nicht, du hast was Falsches gemacht oder du hast versagt oder was auch immer oder das bringt alles nichts. Nein, sondern du wächst letztendlich mit der Zeit in deinem Glaube, in deinem Vertrauen zu dem Herrn. Vielleicht bist du heute in einer Situation, wo du sozusagen das Fühlen holen musst, wo du gesandt wirst, geh hin und hol es, geh hin und mach dies oder jenes. Und du hast Fragen, du hast Zweifel, weil es dich vielleicht Überwindung kostet, das zu tun. Und es gibt viele Aufgaben, wo es Überwindung kostet, weil wir auch vielleicht anders sind, andere Charakteren haben. Aber wage es. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist immer dieser Moment, es ist immer dieser Punkt, wo ich die Kontrolle abgebe. Bis dahin sind Kämpfe. Bis dahin sind, oh je, um was, und dies und jenes. Aber wenn dieser Moment da gekommen ist, wo ich sage, so Herr, ab hier, es liegt alles in deiner Hand. Ich kann nichts mehr machen, wenn, dann, aber es liegt alles in deiner Hand. Und ab dem Moment ist komplett andere, eine komplett andere Situation. Was können wir noch aus diesem Text für uns heute nehmen? Jesus kennt den Weg, das vor uns liegt. Jesus sendet diese zwei Jünger und er beschreibt sehr genau, geht hin, ihr werdet gefragt, das sollt ihr sagen, kommt zurück. Das ist der Weg der Jünger, den sie gehen müssen. Vielleicht denken wir jetzt, ja gut, würde Jesus heute auch so zu uns reden würden, so klar, deutlich, hey William, geh hin, mach dies, jenes, dann komm zurück. Oh ja, dann wäre doch alles so einfach letztendlich, wäre doch viel, viel besser letztendlich. Da hätten wir die Gewissheit, dass es richtig ist, was wir tun. Aber letztendlich, Jesus Christus hat ein anderes Ziel mit uns. Wie ich davor gesagt habe, wir sollen lernen, ihm zu vertrauen, im Glaube wandeln und nicht im Sehen. Wer von uns sieht den Weg, das vor ihm liegt, immer klar und deutlich? Wer kann das von sich behaupten? Manchmal, wenn ich morgens in der Arbeit fahre, je nach Jahreszeit ist es sehr neblig. Und bis ich ans Ziel in der Arbeit ankomme, verändern sich auch die Sichtverhältnisse auf der Straße letztendlich. Aber auch wenn es Sommer ist, die Sonne scheint, ich ein sehr gutes Sichtverhältnis habe, ich werde das Ziel trotzdem nicht sehen können. Denn es ist ein Auf und Ab letztendlich. Aber ich sehe die Straße, die mich dahin führt, ans Ziel. Und die muss ich folgen. Die Straße sehe ich auch, wenn Nebel da ist. Manchmal lichtet sich das gerade und ich sehe die Straße etwas besser, ich kann schneller fahren. Und manchmal zieht sich wieder alles zusammen und ich muss langsam machen, weil ich es eben nicht mehr sehe. Viele Meter, nur wenige Meter. Wie oft ist das nicht genauso in unser Leben? Oft wissen wir wohin, was zu tun ist, was zu erledigen ist, alles kein Problem. Und wir geben Gas sozusagen in unser Leben, es geht vorwärts. Aber wie oft sind wir nicht an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mal das nächste Schritt vor unseren Augen sehen. Und manchmal bleiben wir auch stehen, weil der Sicht gleich null ist, egal in welche Richtung wir uns umdrehen. Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Ja, diese Momente gibt es und sie sind nicht selten, würde ich sagen. Vielleicht bist du heute in so einer Situation, an so einen Punkt angekommen, vielleicht warst du gestern, vielleicht wirst du morgen an so einem Punkt stehen. Da möchte ich dich fragen, glaubst du, dass Gott dich dann auch nicht sieht, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht? Glaubst du, dass Gott dich dann nicht sieht? Dass er dich vergessen hat? Glaubst du das? Wie lautet die Jahreslosung 2023? Letzte Jahr. Entschuldigung. Genau. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist eine Tatsache, das ist eine Realität. Und das dürfen wir uns jedes Mal vor Augen führen. Auch wenn ich den Weg nicht kenne, auch wenn ich den Weg nicht sehe, aber der Herr sieht mich und er weiß, wohin ich gehen soll. Und er führt und leitet mich letztendlich. Das soll ich mir immer wieder vor Augen führen. Und das soll ich mir auch sagen können. Und nicht nur sagen, oh Herr, sondern sagen, Herr, jetzt in dieser Situation, es geht mir so schlecht und ich weiß nicht weiter, aber ich möchte dir trotzdem Danke sagen, denn ich weiß, du siehst mich, du kennst meine Situation und ich weiß, du wirst Tür und Tor öffnen zu dem perfekten Moment, auch wenn ich heute vielleicht gar nicht weiß, wie es weitergehen soll. Daran sollen wir uns immer wieder erinnern. Der Herr hat dich nie aus den Augen verloren, selbst wenn du meinst, dass er dich nicht mehr sieht. Er kennt den Weg, das vor dir liegt, jeder Moment, jede Situation, ja jeder Augenblick deines Lebens ist vor ihm offen, als wenn es schon geschehen ist, denn er hat diesen Weg bereitet. Aber vertraust du ihm? Und diese Frage soll nicht anklagen, sondern diese Klage soll dahin führen, dass wir unseren Blick auf ihn richten, unser Vertrauen in ihm stärkt. Aber manchmal laufen wir auch mit einer gewissen Angst in unser Leben. Oh, was, wenn ich mal falsch abbiege? Was, wenn ich vielleicht auf einen falschen Weg gehe, durch eine falsche Entscheidung, den Weg, das der Herr für mich bereitet hat, irgendwie verlasse? Was dann? Ja, was dann? Was dann? Was meinst du, kennt Gott diesen Weg nicht? Glaubst du, Gott wird dann stehen, oh, wo ist William? Er ist nicht mehr auf dem Weg? Nein. Gott kennt auch die Umleitungen, die kennt er auch. Wie gesagt, es ist vielleicht eine Umleitung, es dauert vielleicht länger. Ja, und es kann auch wehtun, dieser Weg, weil es ist vielleicht ein schlechter Weg ist, das ich gewählt habe. Aber sobald ich sage, Herr, ich möchte umkehren, ich möchte zurück zu dir, ich möchte Vergebung, dann wird dieser Weg zu dem Weg werden, der dich nach Hause führt. Nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, ging er in den Tempel und hat es gereinigt. Vor all dem, was nicht hingehörte. Kann ich vielleicht die letzte Folie haben? Dankeschön. Darf Jesus heute in dein Herz hinein und es reinigen von all dem, was nicht dahin gehört? Vielleicht sind da Ängste. Jesus möchte sie entfernen aus deinem Herz. Vielleicht sind da Zweifel in deinem Herzen. Dein Herz ist nicht der richtige Ort für Zweifel, das nicht. Vielleicht ist dein Herz auch ein falsches Gottesbild. Aber Jesus Christus möchte dieses falsche Bild von ihm entfernen. Sondern der richtige Bild soll dastehen. Vielleicht ist in dein Herz viel Schuld und Sünden, vielleicht andere Dinge, die ich nicht erwähnt habe, von denen nur du allein weißt. Jesus möchte mich, möchte dich reinigen von all diesen Sachen. Wie damals der Tempel Salomon, als er eingeweiht wurde, von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wurde, so soll unser Herzen von seiner Herrlichkeit erfüllt werden letztendlich. Dass es voll ist von seiner Herrlichkeit. Denn dein Gott ist ein herrlicher Gott, ein groß und allmächtiger Gott. Und dieser Gott ist heilig. Wir wollen uns jetzt einen Moment der Stille nehmen. Und ich denke, es ist ein besonderer Augenblick für dich. Es geht in dieser Zeit nicht so sehr um die Person neben dir, die Person vor oder hinter dir. Es soll eine Zeit geben, sein, wo es um dich und Gott geht und um dein Herz. Wir wollen jetzt stille werden und ich werde diese Zeit der Stille abschließen mit einem Gebet. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in Jerusalem eingezogen bist. Und ich danke dir, dass du durch den Tod am Kreuz von Golgotha auch in unser Herzen einziehen möchtest, wenn wir Ja zu dir sagen, Herr. Und du kennst unser Herzen, Herr, jeder einzelne von uns, Herr, und du siehst, was in unser Herz ist. Und ja, du siehst, wie wir geantwortet haben, Herr. Möchte ich bitten, Herr, dass du unser Herz erforscht, auch weiterhin, auch in der kommenden Woche, Herr, und uns aufmerksam machst auf Dinge, die nicht dahin gehören, Herr. Dass Platz gemacht wird, Platz für dich, Herr. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns das segnest, dass du unser Herz mit Freude erfüllst, mit Friede erfüllst, Jesus Christus, mit Vertrauen erfüllst, Jesus, und dass wir dich immer größer machen in unser Herzen, in unser Leben. Amen.